Ich glaube, das tut allen Menschen gut, sowohl von anderen persönlich zu lesen oder zu hören, als auch sich selber preiszugeben. Und alles das, was wir zurückhalten, also all diese Privatsphäre-Geschichten, Geheimnisse, das sollen die anderen nicht über mich wissen, da gebe ich mir irgendeine Blöße. Das ist eigentlich das, was so wahnsinnig anstrengt. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir alle mehr voneinander wüssten, wenn wir ehrlicher aufeinander zugehen würden, wenn wir uns offenbaren würden einander, dann würden wir ein ganz anderes Leben führen. Also wir hätten eine ganz andere Gesellschaft. Ja, ich glaube, je mehr wir von uns zeigen, desto besser werden wir.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Mein Name ist Sven Häusler und ihr wisst ja selbst am besten, was ihr ausgewählt habt und ihr hört. Großen Dank jedenfalls für diese großartige Wahl. Wir beginnen heute in dieser tatsächlich schon 11. Folge der aktuellen Staffel mit einem neuen Thema, nämlich Schreiben als Ventil. Genau das Ventil, mit dem man regeln kann, was und wie viel raus darf und soll und kann und oft ja auch muss. Klingt spannend, ist spannend. Das liegt aber weniger an mir als an unserem wie immer herausragend ausgewählten Besuch. Sie hat Slawistik, Literatur und Religionswissenschaften studiert. Sie ist freie Autorin für mehrere Medien und Verlage, aber vor allem ist sie Buchautorin. 2020 erschien ihr erstes Buch Sie hat Bock. Ein Jahr darauf das Buch Bock. Männer und Sex folgte dann noch und das Buch Ex. Witzigerweise wie Sex, aber ohne das S vorne. Naja, dabei ging es immer um Begierde, um Sex, um Sexismus, um Selbstbestimmung, um Beziehung. Und jetzt ist ihr neues Buch Was ist schon für immer vom Leben mit der Endlichkeit erschienen. Herzlich willkommen, Katja Lewina.
Hi.
Hallo. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst und dann auch persönlich hier erscheinst. Das ist immer besonders schön, finde ich, wenn man so von Angesicht zu Angesicht reden kann. Das ist für mich zumindest nochmal angenehmer als ein Remote-Gespräch. Deswegen freut mich das ganz besonders.
Ja, das stimmt. Manchmal sitzt man so beim Radio und spricht in so einen dunklen Äther hinein und weiß gar nicht, mit wem man es zu tun hat. Also ich freue mich auch sehr, dein Gesicht zu sehen.
Das ist schön. Dankeschön. Wir starten immer jede Folge mit einem Highlight der Woche. Also ich frage meinen Besuch immer, hast du was in der zurückliegenden Woche oder auch in den zurückliegenden 2 Wochen erlebt, was dir so positiv im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, so, ah ja, das hat dich noch eine Weile begleitet oder dir in irgendeiner Form ein angenehmes Gefühl gegeben. Fällt dir dazu was ein?
Ganz viele Dinge tatsächlich. Mein Buch ist ja vor ein paar Wochen rausgekommen erst. Und ich war jetzt auf dem ersten Abschnitt meiner Lesereise. Und das, muss ich sagen, ist etwas, das mich immer total auftankt und mit Glück erfüllt, zu meinem Publikum zu kommen und eben nicht in so ein, wie in so ein schwarzes Loch hineinzuschreiben und meine Bücher rauszugeben, sondern zu merken, ah, da sitzen Leute, mit denen kann ich reden, die haben irgendeinen Bezug zu mir, die mögen das, was ich mache, wir kommen in einen Dialog. Also tatsächlich ist das mein liebster Part des Schreibens, dieses Lesen, ja. Auf die Bühne kommen, mit den Leuten sein.
Ja, voll gut, da werde ich dich nachher auf jeden Fall noch nachfragen, weil genau schreiben, da bist du ja dann für dich alleine und das geht in so ein schwarzes Loch hinaus und wie das dann ist, wenn man was zurückbekommt, das kann ich mir gut vorstellen, weil da ja auch eine lange Zeit liegt zwischen dann dem Entstehungsprozess und dann muss das ja erst, dann macht man Pressearbeit und dann kommt es irgendwann raus und dann erst erfährt man ja, was, wie es die Leute berührt und
genau.
So. Total gut. Da kommen wir gleich noch drauf, genau. Ich gebe auch noch kurz mein Highlight rein. Und zwar, ich war nach langer Zeit mal wieder auf einem Konzert.
Ah.
Ich war auf dem Konzert von Noga Eres und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen es, ich bin wirklich sehr großer Noga Eres-Fan, ist eine Künstlerin aus Israel, die jetzt gerade ihr 3. Album herausgebracht hat, The Vandalist. Und Ja, das war nach einiger Zeit das erste Konzert wieder und es war auch in einem Club, also es war jetzt nicht in einer Arena oder so, sondern es war sehr kompakt. Es war ein ganz, ganz tolles Publikum, die wirklich sehr into it waren und ab dem ersten Song und auch Texte kannten und mitgefeiert haben. Und es war echt sehr, 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 sehr toll und hat, hat mein Gemüt gut getan. Sagen wir so. Ich habe nicht bis zum Ende durchgehalten, weil mir der Rücken wehgetan hat.
Oh mein Gott.
Aber es war trotzdem ganz, ganz toll. Ich schwöre, fast bis zum Ende. Ich wollte auch so den großen Schwung der Leute, die dann gehen, irgendwie in einem Club, als wenn es da großen Schwung gäbe. Naja, ich rede mich um Kopf und Kragen. Auf jeden Fall war es sehr schön. Katja, ich starte mal mit einem Klischee. Hast du früher Tagebuch geschrieben?
Ja. Mhm. Immer schon. Hat mich begleitet, seit ich weiß nicht, also seit dem Grundschulalter eigentlich. Und man muss sich das so vorstellen, wie dieses, was man als Kind halt oft so gemacht hat, ne, dieses Jahr und heute war ich dort und dann haben wir Folgendes gemacht, also so eine Aufzählung von Ereignissen, so eine Art Logbuch. Das hat sich aber im Laufe der Zeit verändert zu einem Mechanismus für mich, um Dinge zu begreifen, meine Gedanken zu ordnen und so weiter. Also das ist sehr schnell so passiert innerhalb kürzester Zeit, dass da schon gar nicht mehr die Ereignisse, die passiert sind, aufgeschrieben wurden, sondern eigentlich nur noch meine Gedanken dazu. Und heute heißt es ja Journaling, ne, glaube ich.
Genau.
Heute heißt es gar nicht mehr Tagebuch schreiben. Und dann muss man so wahnsinnig viele Sachen auch beachten und Häkchen irgendwie machen und Dankbarkeitstagebuch führen und so weiter. Aber dieses ganz, ganz klassische, einfache Tagebuchschreiben, das begleitet mich schon immer, ja.
Hast du das damals schon so reflektiert, was das mit dir macht? Oder war das einfach ein Bedürfnis, du bist dem nachgegangen und hat sich gut angefühlt und das war's?
Was ich gemerkt habe, war, dass es mir immer besser ging hinterher. Also ich bin in irgendeinem emotionalen Tumult meistens in dieses Schreiben gegangen. Und das kenne ich auch heute noch so, dass ich eigentlich nur in Tumultsituationen schreibe. Wenn es mir gut geht, mache ich das eigentlich nicht. Ich nehme mir immer vor, dieses verdammte Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich krieg's nicht hin. So, ich kann nur schreiben von, wow, war alles scheiße schon wieder. Und dann mache ich das ein paar Seiten lang und dann fängt es an, sich zu ordnen. Und ich habe das Gefühl, ich finde irgendwie wieder in meine Mitte zurück. So, und das hatte ich schon als Kind. Und das hätte ich nicht so benennen können vermutlich, aber es war wie ein Ventil, ja.
Ja. Hey, dann passt ja unser Titel voll gut.
Absolut.
Wahnsinn. Von welchem Alter reden wir da ungefähr? Wie alt warst du da?
Ich glaube, so richtig seinen Höhepunkt beziehungsweise Aufschwung bekommen hat das so mit so 11, 12 Jahren. So, wo dann die Pubertät losging und dann viele Fragen natürlich und viele Konflikte offen lagen, ja.
Mhm. Ich habe deswegen eingangs gesagt, ich starte mit einem Klischee, weil ja mehr Mädchen Tagebuch schreiben als Jungs. Und ich habe das früher eben auch so empfunden. Die Jungs haben das nicht gemacht, die Mädchen.
Hast du es denn gemacht?
Nee, habe ich auch nicht. Die Mädchen sind einfach schlauer. Die erkennen besser, was ihnen gut tut und so. Es war, muss man so sagen, unter Jungs war das halt uncool.
Naja, und Mädchen sind ja auch dazu angehalten, von frühester Kindheit an sich mit Emotionalem, mit Beziehungen, mit ja Gefühlen und so weiter einfach viel mehr zu beschäftigen als Jungs, ne?
Mhm. Ja, interessanter Punkt. Ist das so? Werden Sie eher da?
Ja, also da gibt's tatsächlich Studien auch zu, also Beobachtungen, wie Eltern schon mit ihren Kindern umgehen. Unbewusst, ne? Das ist ja nichts, was du mit Absicht machst, aber dass eben Mädchen mehr dazu ermuntert werden, ihre Gefühle zu benennen, ihre Gefühle zu erkennen, mit anderen Menschen auch auf Gefühlsebene zu interagieren. Also es ist ja auch so, später dann in Beziehungen, ne, sind Frauen diejenigen, die diese Gefühlsarbeit leisten, die ihren Mann, also in heterosexuellen Beziehungen zumindest, immer wieder darauf hinweisen, hey, lass uns mal über unsere Beziehung sprechen, mir geht es gerade so und so. Das ist etwas, das tendenziell eben nicht von Männern kommt.
Kommt mir gar nicht bekannt vor.
Ja,
ich kann nicht überhaupt nicht. Nee, kann ich nicht bestätigen. Es gibt, ich glaube, es ist ein Albumtitel von der Hamburger Band Fischmob, die es nicht mehr gibt. Und es hieß, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. und tatsächlich, ja, es zieht sich, glaube ich, bei den meisten Männern durchs ganze Leben, dass sie sich schwerer damit tun. Also bist du denn beim Schreiben geblieben seitdem oder ist das irgendwann aus deinem Leben wieder verschwunden und dann zurückgekommen, so nach dem Tagebuchschreiben? Also dieser Übergang zum, dass das irgendwie auch was Professionelles bekommt, wie hat sich das entwickelt?
Also das Tagebuchschreiben hat mich mein Leben lang begleitet, wie gesagt, bis jetzt. Es kommt in Wellen und eben, wie gesagt, vor allen Dingen dann, wenn es mir schlechter geht, dann schreibe ich besonders viel. Dass es sich auch zu einer beruflichen Komponente erst und dann später auch zu einem Vollzeitjob quasi entwickelt hat. Das hätte man eigentlich sagen können, hätte man erwarten können. Ich habe es allerdings selber nie gedacht, weil ich bin aufgewachsen mit solchen Gedanken wie, naja, von Kunst kann man ja sowieso nicht leben. Mhm. Und wenn man es zu irgendwas bringen will in diesem Bereich, dann braucht man ja Kontakte. Also ich bin mit einer sehr, sehr negativen Auffassung von Kreativität oder KünstlerInnen-Dasein aufgewachsen. Mein Vater hat das sehr, sehr versucht. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine Familiengeschichte bei uns, dass mein Vater eben ein sehr künstlerischer Mensch ist, aber es nie wirklich geschafft hat, Fuß zu fassen in diesem Bereich. Und meine Mutter, die ist Ärztin, die hat halt immer das Haushaltseinkommen erwirtschaftet, ne? Und das war immer so, nein, man muss was Vernünftiges machen, weil von diesem ganzen Firlefanz kann man sowieso nicht leben, da kommt nichts bei rum. Also habe ich erstmal was super Vernünftiges gemacht. Ich habe Geisteswissenschaften studiert. auch wahrscheinlich eine total bescheuerte Entscheidung. Aber ich habe eine sehr gute Allgemeinbildung bekommen. Das kann ich sagen. Und ich glaube, das hat mir auch gut geholfen dann später beim Schreiben, dass ich mich eben viel mit Literatur auseinandergesetzt habe, viel gelesen habe, weiß, wie man schreibt, was gut ist. So, jetzt werden vielleicht nicht alle sagen, dass mein Stil besonders gut ist. Gerade beim ersten Buch, gerade bei Sie hat Bock, habe ich noch ganz schön auf die Kacke gehauen. So
verbal oder okay.
Ja, genau. Also ich habe schon sehr ich war sehr überschwänglich, was meine Wortwahl anging. Und dann war da eben viel Fäkalsprache, viel sehr, sehr explizite Worte, was mir wichtig war, gerade für den Bereich Sexualität, ne, dass man die Sachen auch beim Namen nennt, dass man nicht drumherum redet, dass man vielleicht auch so redet, wie man auf dem Schulhof die Sachen sagen würde. Also ja, ich wollte das möglichst plastisch machen. Mhm. und bin da vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe da letztens nochmal draus vorgelesen. Das Buch ist ja jetzt 4 Jahre alt und dann habe ich es nochmal rausgeholt für auf irgendeiner Konferenz habe ich dann irgendwie nochmal davon was lesen sollen. Und dann habe ich wirklich Lachkrämpfe bekommen auf dem Podium, weil ich dachte, Mann, das also, ach so habe ich das gemacht, das ist auch ein bisschen unangenehm. Aber ich bin ja auch älter geworden jetzt so. Vielleicht ist es auch das. So, jetzt habe ich auch ganz schön lange geredet. Ich wollte sagen, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ich kürze das jetzt mal ab. Ich habe ganz viele andere Sachen gearbeitet zwischendrin und habe aber immer gedacht, boah, ich möchte gerne, ich habe eigentlich auch einen Output und ich kann eigentlich auch gut schreiben und ich möchte das gerne tun. Und mir hat es sehr gut geholfen, tatsächlich so mittelmäßige Online-Magazintexte zu lesen, so Essays von Leuten, die geschrieben haben, wie sie irgendwas erlebt haben. Und mittelmäßig ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich habe gemerkt, so, es ist eigentlich kein Hexenwerk, das zu beschreiben, was man für Erfahrungen macht in seinem Leben. Und das könnte ich doch eigentlich auch. Und ich würde das bestimmt nicht schlechter machen. Und so ging das Ganze los.
Voll gut, guter Trick. Kenne ich aus meinem eigenen Leben auch. Es gibt ja immer, ist immer die Frage, woran man sich orientiert. Man wird immer was finden, wo man hinaufschaut und sagt irgendwie, oh, da komme ich nie hin mit dem, was ich tue. Oder man sucht sich halt eher so Sachen, denen man auf Augenhöhe begegnen kann, wo man dann vielleicht sagt, ich glaube, das kriege ich auch hin. Ja. Das ist ein guter, ja, ne? Also das ist ein guter Einstieg einfach, weil sonst kommt man, glaube ich, ganz schnell in die Situation, dass man sagt so, oh nee, dann lass ich es lieber. Also dem werde ich eh nicht gerecht, diesem Anspruch. Also ja, man kann ja dann ja für sich die Ziele immer höher setzen, aber es kann was ganz schnell was Abschreckendes haben, wenn man sagt, ich will Filme machen und ich glaube, so ein Scorsese, der kriegt nicht mehr hin oder ne? So, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich würde gerne nochmal, weil ich das super interessant finde, in welchem Bereich war denn dein Vater unterwegs?
Der hat alles Mögliche gemacht. Der hat eine Schauspielausbildung, der ist Musiker, also der ist der hat komponiert, Kinderhörspiele inszeniert. Also der ist ganz, ganz vielseitig und das ist ganz spannend, ihn zu beobachten gewesen immer für mich als Kind in dem, was er alles konnte. Also er konnte wirklich alles. Aber was er nicht so gut konnte, war, glaube ich, das Selbstmarketing. Und das ist etwas, woran ich auch viele künstlerisch sehr, sehr begabte Menschen in meinem Umfeld scheitern sehe. Dass die können großartige Sachen produzieren, aber kriegen nicht das positive Feedback von außen und auch nicht finanziell die Bestätigung, dass sie das wirklich machen können. Und das macht auf Dauer, glaube ich, wahnsinnig unglücklich.
War das, also du sollst jetzt nicht die ganze Zeit im Namen deines Vaters reden, aber so war das für ihn so oder konnte er sich trotzdem an seinen Fähigkeiten erfreuen und an dem, was er da zustande gebracht hat? Und was hat das mit deiner Tätigkeit gemacht?
Also ich glaube, es gab irgendwann so eine Art von Reality-Check, so dieses, okay, das bringt mich jetzt hier nicht weiter, das kann ich beruflich nicht verfolgen. Und dann hat er eben auch was anderes gemacht. Also der ist auch Dolmetscher und das ist okay, das funktioniert so. Es ist nicht so, dass er gar nichts hätte. Aber ich glaube, was das Künstlerische angeht, ich will jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber ich glaube schon, es gibt wie eine Art kleine Frustration darüber, dass das eben dann nur noch im Privaten irgendwie seinen Niederschlag findet. Also, dass mein Vater jetzt einfach nur noch für sich selber schreibt und meint, ja, okay, ich versuch's gar nicht mehr, irgendwas zu veröffentlichen. Oder wenn ich halt Klavier spiele, dann, ja, hört ihr halt mal irgendwie zu bei einem Familienfest. Aber das wird jetzt irgendwie nichts Großartiges mehr werden. Und das ist vielleicht auch okay zu sagen irgendwann, ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht verwirklichen. Das wird nichts mehr bringen. Ich wende mich jetzt anderen Aufgaben zu. Ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Mechanismus. Das ist etwas, das irgendwann ins Spiel kommen sollte, glaube ich, um nicht völlig unglücklich zu werden.
Absolut, total. Konnte er sich denn für dich und deinen Werdegang dann trotzdem mitfreuen und das unterstützen? Also kann er da positiv drauf schauen? Aber du sagst ja, es steckt auch eine Frustration natürlich darin.
Auf jeden Fall gibt's eine Freude. Es gibt, glaube ich, auch eine Art von Ungläubigkeit. Also so dieses, sie hat es ja ohne Kontakte, ohne Kontakte geschafft. Es gab irgendwie niemand, der mich protegiert hätte oder sowas. Es gab niemand, der mich unterstützt hätte darin. Also ich habe mir das wirklich von Anfang an erarbeitet und ich habe mich da einfach durchgebissen, weil ich das unbedingt wollte. Aber wahrscheinlich denkt mein Vater auch sowas wie, naja, und dann aber mit diesem Thema, also gerade so Sexualität und Beziehungen sind ja sehr schwierig, glaube ich, für viele Männer aus der Generation. Und dann ist es auch noch die eigene Tochter, die da irgendwie so alles von sich preisgibt. Also ich denke, er hätte sich da schon was Besseres für mich vorgestellt, wenn er sich das hätte ausmalen können. Aber hey, ich habe es geschafft, ne?
Ja, und du sagst ja selber, schon nach 4 Jahren schaust du zurück und sagst so, oh Mann, das würde ich heute so nicht mehr schreiben. Aber manchmal oder ich glaube sogar oft ist es ja gut, so einem Impuls zu folgen und das einfach so zu machen, wie es sich richtig anfühlt. Und ich vermute mal, dass das auch ein Teil des Erfolges ausmacht, dass du da halt sehr explizit geschrieben hast und in einer Tonalität, die man sonst nicht so gewohnt ist. Und gerade das hat, glaube ich, dann die Leute daran begeistert, schätze ich.
Ich vermute auch. Also es hat ja funktioniert. Und ich will gar nicht sagen, dass das Buch nicht seine Berechtigung hätte. Also ich bin total froh, dass ich das genau so gemacht habe. Aber es gibt natürlich, wie bei allen von uns, eine Entwicklung auch im Schreiben bei mir und in den Themen. Und ja, also Inzwischen entspricht es mir schon sehr viel mehr, dann eben, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen leiser zu schreiben und ein bisschen differenzierter zu schreiben, nicht mehr ganz so dieses aufs Maul zu geben den Leuten. Ich habe viel weniger Wut in mir. Ich glaube, das ist auch ein großes, großes Thema, wollte ich sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Also Wut ist nicht mehr so ein großes Thema so, und deswegen glaube ich, muss ich auch nicht mehr so laut sein beim Schreiben. Mhm. So vielleicht.
Ist schon einiges an Wut raus.
Ja, irgendwie schon. So. Ja.
Hast du denn für dich beobachtet, dass sich dein Prozess beim Schreiben verändert? Also ich glaube, je mehr man schreibt, umso mehr professionalisiert man das ja auch. Hast du dir da Methoden angeeignet? Schaffst du dir ein bestimmtes Setting? Gibt's Rituale? Also man liest es ja oft über Autorinnen und Autoren, die dann sagen, ich setze mich ganz diszipliniert um 7.45 Uhr an den Schreibtisch, dann wird 3 Stunden geschrieben oder so. Wie ist es bei dir?
Oh, ich wünschte, ich hätte sowas. Ich suche ja immer noch nach der perfekten Methode, um möglichst produktiv zu sein und trotzdem kreativ zu bleiben. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe sowas nicht. Ich habe Phasen vielleicht, in denen ich bestimmte Aktionen oder Vorbereitungen bevorzuge. Was ich super gerne mache, was aber nur sehr, sehr wenig gelingt und auch ich bisher immer nur in so Endstadien von Projekten geschafft habe, war wegzufahren für 1 bis 2 Wochen und mich dann wirklich rauszunehmen aus dem Alltag. Menschen, die Kinder haben, werden das wissen. Man ist einfach wahnsinnig durchgetaktet dadurch, dass Kinder da sind und zu bestimmten Zeiten Essen brauchen und irgendwie zur Schule gebracht werden müssen oder was auch immer. Also wenn eben diese Taktung wegfällt und ich mich wirklich nur alleine auf mich fokussieren kann, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich beobachte auch mit großem Neid solche AutorInnen, die dann es schon zu etwas mehr Ruhm gebracht haben, die dann irgendwo auf den Malediven sitzen und schreiben, Wochen und Monate lang. Und da, also so, da auf diese finanziellen Möglichkeiten warte ich noch, dass ich es mir so richtig gut gehen lassen kann dabei oder in so einem All-Inclusive-Hotel oder so, wo dann schon 3-mal täglich die Mahlzeiten fertig für mich bereitgestellt sind. Genau, aber das meistens sieht das einfach wahnsinnig prosaisch aus. Irgendwie Kinder fertig machen morgens, dann sich ungeduscht an den Schreibtisch setzen, mehrere Stunden nicht vorankommen und dann kurz bevor die Kinder kommen, dann ergießt sich das so plötzlich wie so eine Fontäne. Also ich finde Zeitdruck immer ganz ganz wertvoll tatsächlich. Also Deadlines sind wichtig, zu wissen, dann und dann muss ich fertig werden, ob es jetzt die Deadline vom Tag ist oder die Deadline von einer tatsächlichen Abgabe. Und was mir sehr gut hilft, ist dieses, wenn du nachmittags oder abends da sitzt und weißt, boah, jetzt aber echt, es fehlen noch ein paar Seiten und irgendwie flutscht es hier gar nicht, dann sich ein Glas Wein aufmachen. Mhm. Ein Glas Wein aufmachen. Eine Flasche Wein aufmachen, um ein Glas zu trinken. Und es darf auch wirklich nicht mehr, es darf nicht mehr als 2 Gläser werden, weil dann kommt eigentlich nur noch irgendein Blödsinn raus. Aber so bis zu 2 Gläsern ist okay, wobei ich auch das versuche, mir abzugewöhnen, weil das sehr leicht zu einem Automatismus werden kann, dass dann um 16, 17 Uhr auf jeden Fall ein Schlückchen Alkohol kommen muss, weil es dann nicht mehr so richtig weitergeht.
Autoren und Autorinnen mit Alkoholproblemen aus der Vergangenheit kennt man gar nicht.
Ja, und weißt du was? Und das Alkoholproblem setzt sich dann nämlich bei den Lesungen fort, weil nämlich die Veranstalter immer hinterher noch ein trinken wollen und dann steht sofort das Weinglas da und dann mit einem tollen Essen oder so. Also so richtig habe ich noch nicht gelernt, wie ich aus der Nummer rauskomme.
Ja, aber gut, dass du ein Auge drauf hast und dafür sorgst, dass es nicht ein Automatismus wird. Also klar, das kann es dann irgendwie auch schnell sein. Kann ich super nachvollziehen mit Deadline. Geht mir auch so bei der kreativen Arbeit, dass so Malediven und unbegrenzt Zeit würde mir nicht gut tun, um mit Dingen fertig zu werden. Ich finde es auch sehr viel besser, wenn man ein klares Datum hat und eine Zielsetzung. Wie ist denn das, wenn du jetzt über ein neues Buchprojekt mit einem Verlag sprichst, wird da schon, bevor du schreibst, definiert, wie umfangreich das beispielsweise sein muss?
Ja, schon, das wird definiert, das wollen die wissen. Die wollen natürlich ihre Kosten kalkulieren. Das hat dann auch also sowohl die Produktionskosten als eben auch den Vorschuss. Das hat ja einen Einfluss auf den Vorschuss, wie viel Arbeit du dir damit dann machen wirst.
Das Zeilengeld.
Ja, so ein bisschen. Wobei natürlich das nicht immer unbedingt bedeutet, dass du weniger Arbeit hast mit einem kleinen Buch. Also zum Beispiel das aktuelle Buch, das ich gerade draußen habe, es hat nur 140 Seiten. Also das ist wirklich mein kleinstes, kürzestes, minimalstes Buch. Aber ich schreibe da drin ja über Tod und Sterblichkeit und auch natürlich darüber, wie man ein gutes Leben haben kann angesichts der Tatsache, dass alles zu Ende geht, auch wir selber. Aber das war auch für mich beim Schreiben so ein schweres Thema und hat mir sehr viel abverlangt, so dass ich wirklich sagen muss, daran habe ich am allerlängsten geschrieben. Also ich habe bestimmt ein halbes Jahr mit diesen 130 Seiten verbracht, was irre viel Zeit ist. Aber es ging nicht anders, ne? Und andere Bücher, die wesentlich länger sind, die habe ich irgendwie in 2-3 Monaten einfach so runtergeschrieben. Also natürlich fulltime, dann ohne noch irgendwie Jobs nebenbei, ne? Aber das ging dann irrsinnig schnell und war gar kein Problem. Also das hat mit der tatsächlichen Zeit, die man reinsteckt, nicht immer was zu tun.
Wir können es ja nochmal sagen, genau, deine ersten Bücher, du hast es ja gesagt, schon auch sehr explizit, Thema Beziehung, Thema Sex. Das hast du ausgewählt, weil es so ein existenzielles Thema ist und weil du gesagt hast, okay, das beschäftigt mich so sehr, da fühle ich mich zu Hause. Das macht viel mehr Sinn, darüber zu schreiben, als mir jetzt irgendwas rauszupflücken aus der Welt und das war vermutlich der Impuls, nehme ich an, dass du einfach sagst, das ist mein Thema, da kann ich was zu sagen.
Ja, das ist ja das große Glück, das man als schreibende Person hat, dass man sich die Themen rausnehmen kann, die besonders nah am Herzen liegen. Mhm. Und mich hat einfach das Thema Beziehungen immer schon beschäftigt. Also da bin ich auch ganz weiblich sozialisiert, dass ich immer in Beziehungen denke. Ja, und gleichzeitig eben auch das Thema Sexismus, ne, das mich ebenfalls als Frau sehr begleitet hat, mein Leben lang oder seit ich zumindest irgendwie so sexuell denke und mich als Frau tatsächlich auch empfinde seit der Pubertät. Deswegen war das wahnsinnig naheliegend und bei allen Büchern, die danach kamen, waren das immer Themen, die gerade in meinem Leben eine besondere Rolle gespielt haben. Also das ist das größte Glück eigentlich, das ich haben kann, dass ich sagen kann, so, dass das, was mich beschäftigt, das, was für mich wichtig ist, das kann ich auch in meiner Arbeit verwenden. Da kann ich weiter daran arbeiten.
Mhm. Und das hat zum Thema geführt in deinem neuen Buch. Es geht um Endlichkeit, steckt schon im Titel drin. Magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich diesem Thema angenommen hast?
Ja, also dieses Thema kam wie die anderen einfach wie von selber zu mir. Mein 7-jähriger Sohn ist gestorben. Das war so der erste Moment, wo ich mich mit der Tatsache beschäftigt habe, wirklich ganz, ganz intensiv, dass jederzeit alles zu Ende gehen kann, dass solche Dinge passieren können, wie dass wirklich ein Kind stirbt. Das ist ja eigentlich erstmal sowas total Unbegreifliches. Und wenn ich mir Tod und Endlichkeit vorgestellt habe, dann waren das meine Großeltern zum Beispiel, ne, die in einem sehr, sehr hohen Alter auf natürlichem Wege, also gut, es sind immer Krankheiten beteiligt, aber die irgendwie auf natürlichem Wege gestorben sind, im Sinne von, okay, es war halt irgendwie auch an der Zeit, sie hatten ihr Alter erreicht und mein Kind hatte sein Alter eben nicht erreicht, ne? Also er ist ganz plötzlich von jetzt auf gleich gestorben. Es war ein total gesundes Kind, es war nie irgendwas gewesen. Das heißt, wir hatten auch keine Vorbereitungen irgendwie in dem Sinne gehabt von, hier ist eine Krankheit, hier ist irgendwas merkwürdig, sondern das war wirklich so ein Moment von, hier ist er gesund, hier ist er tot. Und es ist immer noch ganz, ganz merkwürdig für mich, davon zu erzählen, weil das auf der einen Seite total in meinem Alltag integriert ist und ganz wesentlicher Teil meines Lebens und meiner Biografie inzwischen. Und gleichzeitig mal, wenn ich es erzähle, merke ich auch so, das ist eigentlich total unglaublich. Also immer noch so, wirklich, dass es passiert? Aber ja, dass es passiert. Und kurze Zeit später wurde danach bei mir eine Herzerkrankung diagnostiziert, die eben genau das zur Folge haben kann, dass man einfach tot umkippt, also plötzlicher Herztod. Hätte auch mir jederzeit passieren können. Das ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die den Herzmuskel angreift. Und ganz oft ist wohl wirklich das erste Symptom in manchen Familien, dass jemand plötzlich stirbt.
Mhm. Das heißt,
so, ohne Symptome vorher.
Ja. Das heißt, so bist du dann auch darauf aufmerksam geworden, 2021, als dein Sohn Edgar heißt,
genau,
verstorben ist, dass das dann der Verdacht aufkam, dass das was genetisch Bedingtes ist? Und,
oder? Nee, so war das nicht. So ganz so war das nicht. So ein bisschen schon, aber also es war sofort der Verdacht im Raum, okay, das ist irgendwas mit dem Herzen gewesen bei ihm. Aber bis wir wussten, dass er eine genetisch bedingte, also dass er sozusagen diesen Gendefekt auch hat, das hat Ewigkeiten gedauert. Wie wir eigentlich darauf kamen, war, dass ich ganz plötzlich sehr, sehr schreckliche Herzsymptome entwickelt habe. Also ich hatte irgendwie Herzrasen, ich hatte Schmerzen, ich hatte alles Mögliche, so dass ich eigentlich erst dachte, ah, das muss irgendwie dieses Broken Heart Syndrom sein. Mhm. Das, was ja bekannt ist dafür, dass man das bekommt, wenn man irgendwie irgendeine Art von Heartbreak hat, typischerweise Liebeskummer oder so, oder Partner verstirbt und dann kommen eben diese schlimmen Symptome und eigentlich ist es überhaupt nichts. Und ich bin dann ins Krankenhaus gegangen damit und dann haben die erstmal Herzinfarkt ausgeschlossen. Klar, obwohl irgendwie in meinem Alter eigentlich sehr unwahrscheinlich. So, und dann habe ich das erzählt zu der Ärztin und meinte so, oh, da bin ich aber jetzt froh, dass das wirklich nichts war, denn irgendwie wissen Sie, mein Sohn ist gerade jetzt gestorben vor kurzem und ich dachte schon, dass das psychosomatisch ist. Und dann meinte sie, ah, Ihr Sohn, Verdacht auf plötzlichen Herztod. Naja, also kann gut psychosomatisch sein, aber lassen Sie sich doch lieber mal durchchecken. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert. Es ist ja als junge Frau mit Herzsymptomen bis so natürlich nicht gleich irgendwie Hauptkandidatin für irgendwas Schlimmes, sondern dann ist es vielleicht so, ach nein, dann vielleicht haben sie auch zu viel Stress gehabt oder es ist die Schilddrüse oder irgendwas. Das hatte ich schon vorher bei meiner Hausärztin übrigens. Also ich hatte schon ab und zu irgendwie was Komisches mit dem Herzen. Aber das wurde überhaupt nicht, also so, dass es auch wirklich das Herz sein könnte, darauf ist überhaupt niemand gekommen. Und also später auch im Verlauf der Diagnostik musste ich immer wieder sagen, aber wissen Sie, aber mein Sohn ist gestorben, plötzlicher Herztod. Und dann machte man nochmal ein paar extra Anstrengungen. Also ich glaube, wenn jetzt das nicht passiert wäre mit meinem Sohn und hätte ich das nicht immer vor mir hergetragen als hier Schild hoch, Kind ist tot, hätte sich niemand darum wirklich gekümmert, was da eigentlich bei mir ist. Mhm. Und das ist ein bisschen gruselig, wenn ich mir das vergegenwärtige. Aber ich muss auch sagen, ich habe so viele Frauen in meinem Umfeld, die schwere Erkrankungen haben oder hatten, die nicht ernst genommen worden sind von medizinischem Personal, weil eben jung, weil nicht übergewichtig, weil irgendwie normal aussehend, jetzt nicht schon ohne Farbe im Gesicht und ohne Zähne oder was auch immer. Also man muss als Frau wirklich ackern, um ernst genommen zu werden in medizinischen Betrieben. Das ist wirklich furchtbar.
Mhm. Ja, die Thematik, die auch in den letzten Jahren ja aufgekommen ist, wie sehr sich die Medizin an den Männern orientiert und sie als Maßstab nimmt und so die weibliche Seite da absurderweise, obwohl es die Hälfte der Erdbevölkerung ausmacht, so vernachlässigt wird.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass ja, es ist nicht nur, dass an Männern sich orientiert wird in der Medizin. Ich glaube, Männer werden auch grundsätzlich für wichtiger genommen. Also wenn ein Mann was sagt, dann hat das mehr Gewicht, als wenn das eine Frau sagt. Mhm. Interessanterweise. Also wenn ich kenne es leider auch aus meiner eigenen Biografie. Wenn ich versuche, irgendwas durchzudrücken, es funktioniert nicht. Ah, aber wenn mein Mann kommt und sagt, dass der Handwerker jetzt aber wirklich kommen muss, dann kommt der Handwerker auch. Das ist leider immer noch Realität, dass man einen Mann vorschicken muss, um irgendeine Art von Gewicht zu bekommen. Selbst im Kreissaal, wenn ich gesagt habe, also bei der Geburt, ich will hier nicht so scheiße auf dem Rücken liegen, Hebamme ist einfach komplett egal, was ich sage, aber wenn mein Mann dann sagt, nein, die Frau kniet jetzt hier, dann kniet die Frau hier.
Wirklich?
Ist wirklich wahr. Wirklich wahr.
Okay. Ja. Ja, ich fürchte, da kann tatsächlich, wie du es auch sagst, jede Frau ein Lied von singen. Mhm. So, das ist verrückt und natürlich ist es auch mir als Mann gar nicht so bewusst, weil es mich mein Leben lang begleitet. Und umso wichtiger, dass man das zu hören bekommt. Total. Das sind ja wirklich super krasse Erlebnisse, die du da hast. Und Informationen, wann oder wie lange hat es gedauert, bis das für dich gereift ist, wo du gesagt hast, ich glaube, ich muss was dazu schreiben. Ich muss das auf die Art und Weise verarbeiten. Oder war es überhaupt als Verarbeitung gedacht?
Also ich wollte sofort dazu schreiben und darüber. Ganz, ganz sofort. Also es war mir ein ganz, ganz inneres Bedürfnis. Natürlich ist das erstmal in Tagebücher geflossen und Briefe an meinen Sohn und solche Dinge, die eben im Privaten passieren. Aber ich wollte unbedingt auch öffentlich darüber schreiben. Und ich habe auch angefangen, das weiß ich noch, ein paar Monate, nachdem das alles passiert ist, einen Roman zu schreiben. Also ein fiktionales Werk, wo ich das habe mit einfließen lassen. Ich weiß noch, wie ich das meinem Agenten gegeben habe. Und der meinte, nee, es tut mir leid. Das werden wir einfach nie veröffentlichen können. Das geht nicht. Das ist einfach viel zu nah dran. Mhm. Und ich war ein bisschen sauer auf ihn. Wo er meinte so, nee, nimm mal ein bisschen Abstand, warte doch mal ein Jahr oder zwei oder so damit. Und hab's mir tatsächlich auch dann nochmal nach ein oder zwei Jahren angeschaut und hab gemerkt, es stimmt, das kann man keinem zu lesen geben. Das ist einfach so traurig und so schrecklich. Wer sollte das freiwillig tun? Also wirklich nicht. Und dann habe ich aber, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Ich glaube, es sind 2 Jahre vergangen. Da habe ich so eine Textserie, so eine kleine für den Spiegel gemacht über das Leben mit dem Tod. Also mit dieser ständigen Ahnung oder diesem Wissen, okay, es kann jederzeit passieren, denn ich bin ja auch jetzt nicht gefeit davor zu sterben. Also ich habe einen Defibrillator implantiert bekommen. Ich nehme Medikamente. Ich versuche, mich körperlich nicht zu stark zu belasten, weil das etwas ist, was immer auch dann gleich diese gefährlichen Herzrhythmusstörungen hervorruft. Ich versuche, Stress zu minimieren. Also ich habe ganz viele Hebelchen und Schräubchen, an denen ich drehen kann. Trotzdem ist das eine unheilbare Erkrankung. Trotzdem kann immer wieder etwas passieren. Trotzdem weiß ich auch nicht so genau, wie gut der Defibrillator in jedem dieser schrecklichen Momente vielleicht funktionieren wird. Also bisher hat er sehr gute Dienste geleistet und hat immer einen Schock abgegeben im richtigen Moment. Aber man weiß es einfach auch nicht. Und das ist eben etwas Progredierendes. Das heißt, das Herz baut immer weiter ab. Und ich vermute, dass sich im Laufe der Zeit auch meine Möglichkeiten, also meine physischen Möglichkeiten etwas einschränken werden, einfach von der Belastbarkeit her, die auch jetzt schon, naja, egal. Wir wollen nicht über Wehwehchen reden. Was ich sagen will, ist, also es ist wirklich andauerndes Thema, dieses wer weiß, wie lange ich leben werde, wer weiß, wie viel Lebensqualität ich auch haben werde. Und darüber habe ich eine kleine Serie geschrieben. Die fing an mit einem Text über den Tod meines Sohnes und ging dann weiter über mich. Und das war ein perfekter Abstand auch zu diesen ganzen Geschehnissen, dass ich eben nicht mehr in diesem absoluten Horror gefangen war. Denn das muss man ja auch einfach so sagen, die ersten Monate waren der absolute Horror. Und die waren Schock und die waren Trauer und Verzweiflung. Und das sind eigentlich Emotionen, aus denen heraus es sich sehr gut kreativ werden lässt. Also das habe ich früher schon erlebt und das werden alle Menschen bestätigen, die sich in irgendeiner Art und Weise ausdrücken. Ob sie jetzt malen oder Songs machen oder eben schreiben. Verzweiflung ist ein wahnsinnig guter Motor, um gute Sachen zu schaffen. Aber die Verzweiflung, die ich da hatte, die war einfach nur abgrundtief. Und das war kein guter Raum, um etwas zu schaffen für andere. Also für mich vielleicht ja, aber nicht etwas für diese Art von Text, die ich eigentlich selber so gerne mag. Und die Art von Text, die ich mag, ist eine, okay, das hier habe ich erlebt, das hier ist meine Geschichte. Und es muss nicht unbedingt einen positiven Ausgang haben. Aber ich mag gerne eigentlich Stories, die mich hochziehen. Ich mag Stories, von denen ich das Gefühl habe, als Leserin was mitzunehmen, das mehr ist, als selber in die Verzweiflung zu fallen und in diesen Abgrund. Und dafür musste ich ein bisschen warten. Und diese Texte, die ich da geschrieben hatte für den Spiegel, das waren keine positiven Texte. Das waren sehr nachdenkliche, sehr melancholische, sehr traurige auch zuweilen Texte. Aber sie waren so, dass man sie lesen konnte und sich berührt fühlen konnte. Aber trotzdem, und vielleicht auch für sich selber irgendwas mit rausgenommen hat, also eine eigene Reflexion, die da angestoßen wurde. Aber man konnte rausgehen und sagen, okay, gut, das war hart, aber ich habe es überstanden.
Ja. So. Das heißt, da hast du gemerkt, es geht. Es ist möglich. Im Gegensatz zum, wo du es auf fiktionalem Wege probiert hast, wo du selber dann auch im Rückblick die Einsicht hattest, ja, nee, stimmt, das kann niemandem was geben, das zu lesen. Hast du es dann bei den kurzen Stücken gemerkt, da geht was für beide Seiten offensichtlich, sowohl für dich als auch für die Rezipienten?
Ja, weil ich einfach schon an einem anderen Punkt war. Mhm. Und natürlich konnte ich durch das Schreiben auch noch mal ein bisschen ordnen. Ne? Ich konnte also es ist wirklich wie Tagebuchschreiben, obwohl natürlich journalistisches Schreiben noch mal anders ist, weil du ja viel mehr an dein Publikum auch denkst und viel mehr versuchst, Erwartungen von außen zu befriedigen. Und dann kommt eine Redaktion und sagt dann, aber hier bitte noch ein bisschen genauer und hier das nimm mal weg, das ist dann zu sentimental schon oder so. Das ist ja dann schon nicht mehr ganz alleine dein Text und dein Tagebucheintrag zum Erlebnis XY so. Aber Und dennoch, ich möchte das unterstreichen, auch diese Texte waren gut für mich. Aber inzwischen, also das muss ich auch sagen, klar, ich habe immer Themen da, die mich persönlich sehr beschäftigen. Aber ich würde kein Thema anfassen, von dem ich nicht wüsste, das beschäftigt auch andere Menschen draußen. Und es beschäftigt viele andere Menschen draußen. Beziehungsweise, selbst wenn es sie nicht so unbedingt beschäftigt, wie bei dem Thema Endlichkeit oder Sterblichkeit, dann wünsche ich mir, dass es sie beschäftigt, weil ich glaube, dass es ihnen gut tut und dass das richtig ist. Und dann schreibe ich schon auch sehr für die anderen.
Mhm. Würdest du, also ich glaube, wahrscheinlich macht es gar keinen Sinn, da so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen, aber würdest du sagen, dass das Schreiben eher was ist, was Input erfordert oder ist der Anteil größer, wo du sagst, du ziehst für dich etwas raus aus dem Schreiben?
Was meinst du mit Input eigentlich?
Naja, die Themen, die du da behandelst, sind ja, also persönlicher geht's nicht. Das ist alles so nah an dir dran. Also das direkter kann es ja gar nicht sein. Und das kann ja auch, oder stelle ich mir zumindest so vor, dass es ja auch kräftezehrend sein kann. Also du gibst so viel von dir preis und du gehst beim Schreiben dann auch in Schmerz hinein. Also insbesondere jetzt bei dem neuen Buch, da durchlebt man Situationen wieder, man beschäftigt sich, man geht so sehr in das Gefühl rein und das kann einen ja auch wahrscheinlich leer machen und auf eine Art erschöpfen.
Also die Anstrengung beim Schreiben ist es auf jeden Fall wert. Ich habe nie sowas erlebt, dass ich erschöpfter aus dem Schreiben rausgegangen bin, als ich reingekommen bin. Das ist eigentlich eher so, Obwohl doch, es gibt schon auch eine Müdigkeit und eine Erschöpfung und eine Leere, aber das ist so eine positive. Das ist so wie, okay, jetzt hast du dich leer geschrieben, jetzt hast du auch wirklich was Gutes gearbeitet. So wie ich kenne das sonst nur so vom Körperlichen, wenn du dann so weiß ich nicht, irgendwie eine Grube gegraben oder Holz gehackt hast oder so, dass du dann so angenehm erschöpft bist auf eine körperliche Weise und ich bin dann angenehm erschöpft auf eine psychische Weise sozusagen. Ja, so kann man das schon sagen. Aber ja, es ist keine negative Erschöpfung. Ich kriege immer mehr vom Schreiben, als dass ich reingebe, auf jeden Fall. Was mich ein bisschen erschöpft und gleichzeitig auftankt, also es ist so beides, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ist das Rausgehen und mit den Leuten reden, also dann diese Lesungen oder auch so Promo-Veranstaltungen, zum Beispiel auch so ein Podcast wie jetzt hier. Das erschöpft mich schon mehr, weil ich das Gefühl habe, mich dann so auf den Punkt bringen zu müssen. Beim Schreiben hast du ja Zeit. Also selbst wenn du eine Deadline hast, du kannst einen Absatz löschen, du kannst nochmal einen Satz neu formulieren, du kannst es immer wieder besser machen, du hast dann auch nochmal diese Redigaturschleifen. Die haben wir jetzt hier gar nicht, ne? Also ich habe das Gefühl, hier zum Beispiel schon liefern zu müssen, obwohl das ein sehr, sehr nettes Setting ist und ich dieses Gespräch hier total genieße. Aber du weißt, wie ich meine. Ja. Also ne, ich sage jetzt hier was und dann steht es da. Und das merke ich, verlangt meinem Gehirn dann doch schon noch wesentlich mehr ab als das Schreiben. Und wenn ich beim Radio sitze und es ist live, dann noch viel mehr. Oh Gott, dann komme ich wie so ein Häuflein Elend daraus.
Ja, man gibt Kontrolle ab, ne? Ja. Also genau wie du es beschreibst, man kann nicht nochmal irgendwie Backspace und einen Absatz löschen. Also natürlich kannst du jederzeit sagen hinterher, hey, pass auf, den Teil, den möchte ich nicht, dass ihr den veröffentlicht oder so. Und dann werden wir dem Wunsch natürlich nachkommen. Aber klar, ich verstehe total, was du sagst. Also oder auch eine Lesung. Genau, das ist dann halt eine Performance, die muss sitzen.
Und insofern, das muss ich auch schon sagen, ist für mich das Schreiben auch eine totale Comfortzone. Also ich mag das ja auch sehr gerne, dieses alleine zu Hause sein, in meinem Tempo, in meiner Unterhose und mit meinem Becher Tee oder mit meinem Essen, also wirklich so rumschlonzen zu können, wie ich das gerne möchte und eben nicht unter Menschen zu sein.
So. Das Ergebnis allerdings, Das erreicht ja dann die Öffentlichkeit, dafür machst du es ja auch. Das heißt, hast du ja auch ganz klar beschrieben. Du bist jetzt nicht jemand, die sagt, hey, der Prozess als solches reicht mir schon, sondern es ist auch immer da irgendwie, nee, das soll Leute erreichen, das soll mit Menschen was machen. So, das ist Teil des Antriebs auch dabei. Wenn du dann so persönliche Dinge nach außen trägst, was hat denn das für eine Rückwirkung auf dein Leben? Also es gibt ja oft, dass Autorinnen und Autoren berichten, gerade im fiktionalen Bereich, so das ist eigentlich nah an ihnen dran, aber natürlich haben sie Dinge geändert, damit sich nicht Familienmitglieder beispielsweise da so exponiert sehen oder so. Du machst es sehr, sehr explizit. Gibt es dann Feedback in deinem Privatleben?
Ah ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter war jetzt gerade zu Besuch und ich habe ihr erzählt, dass ich auch so ein bisschen erschöpft war jetzt von der Lesereise und dass ich jetzt froh bin, mich so kurz ausruhen zu können. Und dann meinte sie, ach Mensch, ja, und das ist ja auch so schrecklich und du erzählst ja auch so persönliche Dinge und wie hältst du das nur aus und so. Und ich glaube, das ist wirklich für viele Menschen ganz schwer nachzuvollziehen, warum ich das so gerne mache. Und ich mache es aus zweierlei Gründen so wahnsinnig gerne. Der erste Grund liegt natürlich in mir selber. Also das mir tut es total gut, so ehrlich sein zu können und so viel preiszugeben, weil ich glaube, jetzt verhedder ich mich schon mit dem zweiten. Ich mache daraus eins. Also erstens, es ist zwei in eins, weil mir das gut tut und ich glaube, das tut allen Menschen gut, sowohl von anderen persönlich zu lesen oder zu hören, als auch sich selber preiszugeben. Und alles das, was wir zurückhalten, also all diese Privatsphäre-Geschichten, Geheimnisse, das sollen die anderen nicht über mich wissen, da gebe ich mir irgendeine Blöße, das ist eigentlich das, was so wahnsinnig anstrengend. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir alle mehr voneinander wüssten, wenn wir ehrlicher aufeinander zugehen würden, wenn wir uns offenbaren würden einander, dann würden wir ein ganz anderes Leben führen. Also wir hätten eine ganz andere Gesellschaft. Und du musst dir mal angucken, ich meine, jeder Film im Grunde, jede romantische Komödie, jedes Buch basiert auf Konflikten, die entstehen, weil Menschen nicht ehrlich zueinander sind. Also er hat ihr seine Liebe nicht gestanden. Sie kann nicht sagen, was für ein Trauma sie erlebt hat. Was auch immer, ne? Also Leute, die irgendeine Sprachlosigkeit haben miteinander, die irgendwas überspielen müssen und so weiter. Und das haben wir im täglichen Leben ja auch. Wir gehen ja auch durchs Leben und maunzen und kacken uns gegenseitig an, obwohl wir eigentlich alle hochverletzte Wesen sind, die eigentlich nur geliebt werden wollen. So. Also, genau. Das ist jetzt, warum ich das gerne mache. Und ich glaube aber auch, dass andere Menschen das gerne lesen. Weil persönliche Geschichten, nahbare Figuren, Menschen, das sind ja eigentlich diejenigen, die uns am meisten erreichen. Also diese abstrakten Diskussionen über irgendetwas haben uns noch nie irgendwo hingebracht. Wir brauchen immer ein Gesicht zu einer Geschichte oder zu irgendeinem Thema. Und ich bin gerne das Gesicht und ich bin froh, wenn andere Menschen auch die Gesichter sind. Ja, ich glaube, je mehr wir von uns zeigen, desto besser werden wir.
Okay, das war's. Tschüss, liebe. Ich kann dem wirklich nur gänzlich zustimmen, jedem Wort, was du gerade gesagt hast. Also hier, wir als Freunde fürs Leben, als Verein, beziehen das ja natürlich irgendwie auf unseren Teilbereich der psychischen Gesundheit, der mentalen Gesundheit und propagieren auch immer, Reden hilft, schon allein die Tatsache, es mitzuteilen, also für sich selber ist das immer was Gutes, sich mitzuteilen und Dinge in Worte zu fassen, weil es dann auch greifbarer wird. Es ist raus und man kann es begreifen. Und auch den Leuten, die es hören, grundsätzlich. Also genau wie du es beschreibst, weil es, glaube ich, jedem das Gefühl gibt, ich bin nicht alleine. Und man stellt fest, wir sind natürlich alle Individuen, aber so sehr dann irgendwie doch nicht. Die Dinge, mit denen wir strugglen, die sind dann doch irgendwie ganz schön ähnlich. Und alle haben ganz ähnliche Herausforderungen. Und zu hören, dass andere auch damit zu tun haben, gibt schon mal so ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Genau, absolut. Ich bin nicht alleine. Ja. Und kann natürlich im besten Falle auch Lösungsansätze mit sich bringen. Und da gibt es ja auch ganz viele therapeutische Formen. Es gibt die Familienaufstellung, wo dann halt andere Menschen sich in andere reinfühlen und sich äußern und man stellt fest, so, ach ja, guck mal, dieser Blick von außen auf mich, der ist eigentlich so banal, aber auch so treffend und hilft mir so sehr. Also ja, Kommunikation und sich mitteilen und austauschen, das ist echt komisch, ne? Es ist eigentlich so einfach und wird trotzdem so viel liegen gelassen, diese Möglichkeit.
Verrückt. Absolut. Und ich muss auch sagen, mir hat in der Situation, in meiner Horrorsituation, als es mir dann auch so schlecht ging, tatsächlich, mir haben solche Geschichten so gut geholfen von Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder die irgendeine andere Art von Krisensituation irgendwie geschafft haben zu meistern. Also dieses Gefühl von genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Du bist nicht allein. In dem Moment, wo du irgendetwas Furchtbares erlebst, sei es jetzt der Verlust von irgendeinem Menschen oder eine Trennung oder ja eine Erkrankung, eine schlimme, du hast ja erstmal das Gefühl, du bist der einzige Mensch auf der Welt, dem so etwas hier passiert und dann zu merken, nee, du bist nicht der einzige Mensch. Und andere haben das auch erlebt und sie haben das überlebt und sie gehen irgendwie weiter im Leben. Also daran konnte ich mich total hochziehen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dann irgendwann mehr darüber zu schreiben, also mehr als so eine kleine Serie und so ein ganzes Buch draus zu machen. Weil das ja, also gerade die Sterblichkeit ist ja eine universelle Erfahrung, die uns alle betrifft, ja. Und ob wir jetzt selber irgendwann sterben werden, jetzt oder erst in vielen, vielen Jahren, oder aber als dass wir wirklich im Laufe unseres Lebens gezwungen sein werden, Menschen gehen zu lassen, die wir lieben. Die werden uns wegsterben. Die werden auch aus unserem Leben gehen auf andere Art und Weise. Alles hat irgendwie ein Ende. So selbst unsere berufliche Tätigkeit, ne, oder irgendwelche freundschaftlichen Beziehungen und so weiter. Also sich aktiv mit diesem großen Komplex Endlichkeit zu beschäftigen, das tun so wenige Menschen. Und ich habe gemerkt, was das für einen wahnsinnigen Einfluss hatte auf mein Leben, wie viel besser das auch gemacht hat, zu wissen, es gibt eine Deadline. Mhm. Es gibt eine Deadline, ich kenne sie nicht, aber es gibt eine Deadline für alles. Und was mache ich jetzt damit? Das hat mein Leben so viel besser gemacht. Das, ja. Wollte ich gerne auch anderen ermöglichen.
Ja, voll gut. Und auch wenn es in deiner Darstellung sehr danach klingt und das glaubt man dir auch, dass das auch ganz klar eine Win-Win-Situation ist, sowohl für dich als auch für deine LeserInnen. Trotzdem großen Dank dafür, dass du das machst. Ja, naja, dass du das in die Welt setzt und ich bin mir sicher, sonst würde ja auch niemand deine Bücher kaufen, dass das halt eben Menschen hilft und was bringt. So, danke dafür.
Ja, danke.
Im Namen danke all deiner Leserinnen.
Ja, danke. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich höre von vielen, dass es da eine Hürde gibt, dieses Buch auch zu lesen, einfach weil das ja etwas ist, das man ja eigentlich gerne von sich weghält und nichts, mit dem man sich gerne aktiv auseinandersetzt, es sei denn, man wird halt mit der Nase drauf gestoßen. Aber die Menschen, die das gelesen haben, sind wirklich durch die Bank weg sehr happy damit, dass das etwas ist, das trotzdem leicht ist und das irgendwie Kraft gibt und nichts ist, was das so beängstigend macht, dieses Thema.
Ja, so soll das sein. Also du hast es ja auch schon beschrieben, normalerweise kommt halt eben erst mit zunehmendem Alter kommt dieses Thema in unser Leben, nämlich wenn so den normalen, in Anführungszeichen, Lauf der Dinge nimmt. Also wir rechnen alle damit, dass unsere Großeltern und dass unsere Eltern vor uns sterben. Es gibt halt eben diese Reihenfolge. Und bei vielen Menschen wird es ja dann durcheinander geworfen, wenn diese Reihenfolge durcheinander kommt. Mhm. Und ich gebe dir total recht, also weil ich auch schon früher in meinem Leben mit dem Thema konfrontiert wurde, ist es eher eine Bereicherung und tut gut, sich früher damit zu beschäftigen, als dass es eine Belastung wäre oder so. Es ist natürlich auch ein kulturelles Thema. Wir sind jetzt auch nicht in der Kultur, wo halt eben der Tod einen Raum bekommt oder womöglich sogar eine positive Perspektive darauf existiert. Aber dafür gibt es ja Menschen wie dich, die daran arbeiten, dass das aufgebrochen wird. Und voll gut.
Ja, voll gut, dass ich das mit dir machen darf heute.
Ich danke dir vielmals, dass du uns da so reingeholt hast und vor allem auch, finde ich, sehr Lust darauf gemacht hast, zu schreiben, Dinge zu Papier zu bringen und diesen Effekt zu erfahren, den du da beschrieben hast, sehr eindringlich.
Ja, ich kann wirklich nur alle ermutigen, das zu machen, die Lust darauf haben, weil mich fragen ja tatsächlich auch ab und zu Menschen, also LeserInnen, so, ja, ich würde auch so gerne was schreiben, wie stelle ich das denn nur an? Wie kann ich es denn jetzt tun? Und und alles, was ich sagen kann, ist wirklich, ja, mach es einfach. Mhm. Also das ist alles, was man dazu wissen muss. Einfach loslegen.
Ja, und selbst wenn du 4 Jahre später denkst, hoppla, hätte ich so gar nicht mehr geschrieben.
Ja, aber das ist doch auch wunderbar. Voll, das zeigt total. Ja auch, ne, man entwickelt sich. Und wenn ich jetzt die Sachen angucke, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe, ich habe natürlich auch irgendwie schon damals versucht, Romane zu schreiben und was auch immer. Das ist natürlich, das ist alles unlesbar. Aber das ist ja auch, stell dir vor, ich würde heute noch drauf gucken und denken, oh, das war aber toll vor 10 Jahren. Das wäre auch ganz schön schade.
Ja, total. Das würde bedeuten, dass sich kein bisschen weiterentwickelt. Ja, das wäre echt schade, auf jeden Fall. Katja, hörst du gerne Musik?
Ich habe letztens mit meinem Freund darüber eine Diskussion führen müssen, dass ich viel zu wenig Musik höre und warum das denn so ist. Und er findet das ganz, ganz ungewöhnlich und schade und bedauerlich. Und tatsächlich habe ich aufgehört, Musik zu hören in dem Moment, wo ich ein zweites Kind bekam. Und als das dritte Kind kam, habe ich schon erst recht gar nichts mehr jemals hören wollen, weil mein Alltag so ausgefüllt war mit Geschrei und Geplapper und Gejammer, dass ich, also wenn gerade mal kein Kind zugegen war, einfach nur die Stille genossen habe. Und so langsam, jetzt wo die ein Kind ist tot, okay, das fällt schon mal raus, die anderen Kinder werden groß, so langsam kommt es zurück. Und ich fange an, manchmal Musik anzumachen und ich merke, ich habe so viel nachzuholen. Ich weiß gar nichts.
Das ist doch toll.
Ja. Es geht eine ganz neue Welt auf. Man kann mir alles geben. Und ich bin so, oh wow, krass. Okay, das ist also in den letzten 15 Jahren rausgekommen. Alles.
Voll gut. Wir haben nämlich hier eine eigene Spotify-Playlist, die heißt Kopfsalat-Songs. Mhm. Und vielleicht gibt es ja einen Song, der gerade so so viel bedeutet, dass du sagst, du würdest den gerne auf unsere Playlist setzen.
Ha, okay, dann kann ich dir aber nichts Neues geben, weil, wie gesagt, ich taste mich gerade erst dran.
Ist egal. Wenn du gerade die Rolling Stones entdeckt hast, dann kannst du auch die raussetzen.
Es ist ein Song, den ich mein Leben lang schon höre, um mich abzuliften. Begleitet mich wirklich seit vielen, vielen Jahren. Er ist von Queen. Und jetzt rate, du wirst es wissen. Von Queen. Welcher Song ist der most uplifting?
Oh, ich glaube, ganz unterschiedlich für unterschiedliche Leute. Also Sportveranstaltungen natürlich, We Are the Champions. Bohemian Rhapsody ist, glaube ich, für ganz viele.
Funktioniert auch gut, ja.
So,
okay, ich sage jetzt.
I Want to Break Free.
I Want to Break Free, großartiger Song, aber er ist es nicht. Es ist Don't Stop Me Now.
Oh, auch toll. Wow, voll gut. Kann ich sehr nachvollziehen. Ich muss gestehen, dass ich ganz lange Schwierigkeiten hatte mit Queen. So, ja, dass ich mich wirklich schwer getan habe mit ihnen. Und erst als es dieses Biopic gab, über Freddie Mercury, habe ich einen Zugang zu denen gefunden und habe begriffen, wie phänomenal das ist und wie großartig und außergewöhnlich und ja, einfach einzigartig. Und seitdem mag ich die sehr, sehr gerne. Total,
ja, toller Song. Dass sie es in dein Herz hineingeschafft haben.
Ja, sie muss da einiges dafür wichtig. Tun.
Das ist mir echt wichtig, dass Leute Queen mögen.
Ja, genau. Das bedeutet Queen auch wahnsinnig viel, dass ich jetzt auch überzeugt bin. Haben sie sehr honoriert auch. Essentiell. ja, cool. Tolle Bereicherung für die Playlist. Ich packe auch noch einen Song drauf. Habe ich neu entdeckt durch einen Tipp von einem Freund, obwohl das ein Komponist und Pianist ist, der, ich glaube, 90 Jahre alt ist. Er ist nämlich Abdullah Ibrahim und ist aus Südafrika ursprünglich, 1934 geboren, also schon echt reiferen Alters. Und das Stück heißt Blue Bolero, ist ein Solo-Piano-Stück, jazzig, ein bisschen kitschig an manchen Stellen auch. Also es könnte irgendwie aus einem französischen Liebesfilm sein und ich bin echt kein Fan von französischen Liebesfilmen. Aber so dieses ganze Album oder sein ganzes Werk ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ich habe es leider verpasst, er hat kürzlich in Berlin gespielt. Das soll auch immer ganz, ganz hervorragend sein. Also weil er auch wirklich in einem Alter ist, wo auch ein Thema Performance nicht viel mehr geht als er wird zum Piano begleitet, er spielt und dann wird er auch wieder weggeführt. Und es ist wahnsinnig stille Musik, also wo du auch gesagt hast, du warst dann irgendwie mit den Kindern auch froh, wenn dann irgendwann mal Stille im Raum war. Also es ist auch wirklich was man gut hören kann. Ich will nicht sagen, dass es Hintergrundmusik ist, aber es bringt einen total runter.
Ach so. Oh, schön, das höre ich mir gleich mal an.
Können wir zusammen hören, ich kann es gleich anmachen. Wir dürfen es nicht im Podcast aus rechtlichen Gründen, aber wir können ja nach dem stoppen.
Toll.
Hat ja toll, dass du da warst. Ich gebe noch ein kleines Preview in die nächste Folge. Da ist nämlich Silke Heimes zu Gast. Und auch wisst ihr was, die könnt ihr googeln. Könnt ihr selber rausfinden, wer das ist. Oder ihr wartet einfach und hört die nächste Folge ab. Abonniert diesen Podcast, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Anlaufstellen für weitere Informationen zum Thema mentale Gesundheit benötigt, dann ist das natürlich frnd.de oder auch frnd.tv, wo all unsere anderen Gesprächsformate zu sehen und zu hören sind. Bartalk mit Markus Kafka, laut gedacht. Schaut da rein und ja, uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bartalk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bartalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.